Funkkolleg Internet. Internet. Der HR-Podcast zum digitalen Wandel.
Herzlich willkommen zu Funkkolleg Internet, dem HR-Podcast zum digitalen Wandel. Also der Podcast, in dem Helmer Hein und ich noch immer regelhaft versuchen herauszufinden, was der digitale Wandel mit Medienhäusern macht und vor allem, was wir davon lernen können. Dafür laden wir uns hier regelmäßig ExpertInnen ein, die mit uns ganz unterschiedliche Facetten der digitalen Medienproduktion diskutieren. Und für die Aufnahme heute habe ich mir kurz überlegt, ob ich mit der Schlagzeile "Rezo moderiert jetzt die Tagesschau" anfangen sollte. Die Schlagzeile ist natürlich komplett und frei erfunden, aber sie bringt ganz gut das Thema auf den Punkt, über das wir heute reden. Denn bei uns geht es heute immer um die Frage, wie können wir Menschen mit einer Reichweite in unsere journalistischen Formate einbinden, um diese zu stärken. Das ist ein total spannendes Thema, denn solche Bemühungen, sich Reichweite mehr oder weniger von externen Persönlichkeiten in öffentlich-rechtliche Formate zu holen, werden gerade an ganz vielen Ecken und Enden und verschiedenen Varianten ausprobiert und entwickelt. Doch wie geht sowas überhaupt? Wann macht so eine Einbindung Sinn und welche Risiken gibt's dabei? Und warum arbeiten wir mit CreatorInnen und nicht mit InfluencerInnen? Total wichtig. All diese Fragen klären wir heute mit Sebastian Hübel. Sebastian ist unser direkter Kollege aus der Kommunikationsabteilung des Hessischen Rundfunks und hat extra einen Leitfaden für die sogenannte CreatorInnen-Einbindung mitentwickelt. Schwieriges Wort, trotzdem schön, dass du da bist. Hallo Sebastian.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, herzlich willkommen.
Ach, Helmer, bist auch da.
Ach, servus.
Geht's dir gut?
Geht. Geboostert.
Noch platt. Sebastian auch, habe ich gehört.
Ganz frisch, ja. Noch geht's mir gut.
So, jetzt muss ich davon auf eine CreatorInnen-Einbindung bekommen. Machen wir es ganz, ganz uncharmant. Was versteht ihr, wenn ihr diesen Leitfaden für uns entwickelt habt, eigentlich insgesamt unter CreatorInnen-Einbindung? Also wie kann man das Wort, das tatsächlich, glaube ich, sperrig ist oder unbekannt im journalistischen Alltag, wie begreift ihr das?
Im Prinzip die digitalen Player quasi zu uns zu holen, die digitale Welt anfassbar zu machen, Leute zu vernetzen, Gruppen zu vernetzen, Reichweiten zu nutzen, Zielgruppen aufzubauen. All das kann ich, glaube ich, zusammenfassen unter dem Begriff digitale Sichtbarkeit. Wir wollen unsere Produkte digital sichtbar machen. Das ist das große Ziel. Und Creator-Einbindung ist ein Baustein, um das zu erreichen.
Warum ist es für uns so wichtig, jetzt im Digitalen quasi diese Sichtbarkeit so stark zu erhöhen? Oder andersrum gefragt, wir kommen ja eigentlich aus einer Welt oder so wie ich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer verstanden habe, sind ja die Leute zu uns gekommen, um unsere Reichweite zu holen. Weil wir waren die Hüter der Reichweite sozusagen. Und das hat sich ja jetzt nach der Logik gedreht.
Richtig, genau. Also es ist so, dass wir in einer ausdifferenzierten Mediengesellschaft leben. Es gibt ganz, ganz viele KreatorInnen da draußen, Medienschaffende, digitale Medienschaffende. Und eigentlich kann heutzutage wirklich jeder etwas kreieren, etwas schaffen, kann einen Kanal aufmachen, einen Account aufmachen. Und kann Content erstellen. Und wir als HR oder als Sender, auch JournalistInnen, sind ja nicht mehr alleine auf der Welt und sind natürlich immer noch wichtig und zentral, auch in unserer Arbeit. Sind gerade jetzt bei uns in der Kommunikation JournalistInnen Ansprechpartner immer noch. Aber wir wollen dieses Sichtfeld erweitern, also einen 360-Grad-Blick im Prinzip aufmachen, Perspektiven erweitern und wollen diese Medienschaffenden, diese digitalen Medienschaffenden mit reinholen in den Blick. Und da ist es wirklich ganz wichtig, dass wir da Kontakt herstellen, dass wir Wege finden, Spielformen finden, Spielfelder finden, auf denen wir uns bewegen können. Das ist natürlich aus öffentlich-rechtlicher Sicht nochmal mit verschiedenen Regeln verbunden, die wir einhalten müssen. Da kommen wir vielleicht noch drauf. Ja. Aber diesen Weg müssen wir gehen.
Was versteht ihr denn oder wen versteht ihr unter CreatorInnen? Also das kann man ja, ich kenne bei Funk haben wir uns schon Hosts ins Format geholt. Ich kenne Formate, wo man sich, glaube ich, Gäste geholt hat. Also was begreift ihr alles unter diesem Überbegriff?
Das ist eine sehr, sehr große heterogene Gruppe. Mhm. Also wir sagen zum einen, wenn man das auf eine Zahl runterbricht, ist es so, dass wir ab 10.000 AbonnentInnen, Followerinnen quasi anfangen. Da sind wir noch so ein bisschen im Nano-Mikro-Bereich, wie wir sagen. Also das sind die Influencerinnen oder Kreatorinnen, die ja nicht so groß sind, aber die ein sehr hohes Engagement haben, also die sehr, sehr viel interagieren mit ihrer Gruppe, mit ihrer Community, die sehr, sehr wertvoll sind für sehr, sehr spezifische Inhalte, die auf Content Wert legen. Da fangen wir an, das ist natürlich nach oben offen. Das können natürlich auch KreatorInnen sein, die viel, viel mehr Zielgruppe haben. Was die Plattform angeht, natürlich die ganze Bandbreite. Also Instagram, Facebook, TikTok, auch Twitter. Für uns ist auch nochmal wichtig die Begrifflichkeit. Also wir sagen bei der Initiative, die wir da verfolgen, nicht Influencer, weil das ist eher so die werbliche, kommerzielle Richtung. Wir sagen Content Creator, also wirklich Medienschaffende, die auf der inhaltlichen Ebene unterwegs sind und auf der wir sie treffen möchten sozusagen und auf der wir gerade als Öffentlich-Rechtliche die meisten Gemeinsamkeiten haben. Ne?
Also es geht quasi nicht darum, uns einfach Reichweite zu kaufen oder reinzuholen, sondern vielmehr eine inhaltliche Verbindung zu schaffen mit den Leuten, die für ähnliche Themen brennen, die in einer ähnlichen Community unterwegs sind.
Genauso ist es. Also wirklich, dass man sich fast schon sozusagen redaktionell trifft, an einem Thema arbeitet zusammen, sich gegenseitig befruchtet sozusagen, Ideen, Impulse gibt und dann diese Inhalte produziert, teilt, kommentiert, liked und so viel möglich Menschen wie möglich zugänglich macht.
Ich versuche das mal in den redaktionellen Alltag zu holen, Helmer. Im Alltag bist du doch redaktionell zu Hause. Du machst das ja, oder bei Funk wird das ja, ist das ja so gang und gäbe, will ich gar nicht sagen, aber man guckt immer bei Formaten, wie kann man sie groß machen, wie kann man aber auch Leute als Host beispielsweise reinholen. Also welche Erfahrungen habt ihr da gesammelt, welche Beispiele hast du dabei, die zeigen, wie das eigentlich ganz gut geht, vor allem mit der inhaltlichen Vernetzung und gerade nicht mit der Reichweitenkaufe?
Ja, ich glaube, Paradebeispiel ist tatsächlich Bubbles, hier schon häufiger zitiert worden, ein Orientierungsformat für 14- bis 16-Jährige, das sich halt mit diesen ganzen Sorgen, Nöten, Problemen, die halt 14- bis 16-Jährige leider haben, und den haben wir quasi vermittelt, so wie dir geht es ganz vielen, also du bist nicht alleine und jetzt, so wie dir, ging es auch Leuten, denen es heute total gut geht, die berühmt sind, die so die Stars der YouTube-Szene sind oder bei TikTok oder bei Insta oder sonst wo total beliebt sind und man zu denen aufguckt und dann denkt so, okay, krass, das hätte ich nicht gedacht, dass der oder sie auch mal irgendwie unter Depression gelitten hat, Selbstmordgedanken hatte, irgendwie Stress in der Familie hatte. Mr. Wissen to go hat uns erzählt, dass er mega schlecht in der Schule war. Ich meine, er ist Mr. Wissen to go. Und da haben wir natürlich ganz viel mit so berühmten Persönlichkeiten aus dieser Szene irgendwie gearbeitet, den halt unsere UserInnen kennen und dann sagen, okay, krass, denen ging es auch so. Und die erzählen natürlich dann, wie sie auch da rausgekommen sind, was ihnen geholfen hat, um quasi ihre Tipps irgendwie weiterzugeben. Das ist mal so ein, glaube ich, ein Paradebeispiel.
Und da war ja total spannend, dass quasi die CreatorInnen dadurch die Chance hatten, von sich nochmal eine andere Facette in einem anderen Format zu zeigen. Also wenn du eben Mr. Wissen to go bist und der ganzen Welt alles erklärst, kannst du nochmal eine andere Facette deiner Persönlichkeit an einem anderen Format zeigen. Und hier, ich war auch mal in der Schule schlecht. Also du machst dich quasi dreidimensionaler, was ja gerade für digitale Menschen, die man oft nur so auf dem Bildschirm sieht, total spannend ist.
Ja klar, und das steckt natürlich auch dahinter. Man erfährt mehr über diese Menschen, die man sonst so aus einem Kanal kennt, von denen man irgendwie eine Sache weiß und ganz viele Sachen natürlich nicht, weil Menschen sind ja irgendwie sehr multiperspektivisch. Das ist auch für User ganz cool, weil man mehr über die erfährt, aber es ist natürlich auch für die mitgemacht haben, irgendwie vielleicht auch ganz schön, mal wieder irgendwie was zurückzugeben oder zu zeigen, wie man noch so ist, für was man sich engagiert und so weiter.
Und das ist jetzt ein Beispiel, quasi wie man die Leute auch als Gesicht des Formats reinholen kann. Das war ja bei Bubbles so. Sie waren das Format, die Masse der Menschen. Du hast in deinem Alltag, Sebastian, eigentlich noch Beispiele quasi, wo wir Leute auch in Formate als Experten geholt haben, um es darüber hinaus groß zu machen. Was hast du dabei?
Da gibt es ganz viele Beispiele bei UFM, zum Beispiel bei unseren Kollegen vom Jungen Radio im HR, wo wirklich Experten aus verschiedenen Bereichen eingeladen werden. Instagrammer, YouTuber, die, ob das Anwälte sind, die juristischen Rat haben oder Paartherapeutinnen, die Tipps geben, die eingeladen werden und die dann natürlich über ihre Zielgruppe, über UFM, Content teilen und UFM kann davon profitieren. Also da ist es auch so, dass natürlich dann der Insta-Account von UFM genutzt wird, aber auch der von der Paartherapeutin in dem Fall und dass man da wirklich Instagram als Medium hat, aber auch Radio, das wird verquickt sozusagen. Und das ist, glaube ich, die Form, die am meisten verwendet wird, weil sie sehr, sehr einfach ist. Also man kann wirklich, das ist eigentlich auch der Klassiker in der analogen Welt, ne, sich einen Experten zu holen, aus welchem Gebiet auch immer, zu einem Thema. Das ist, glaube ich, sehr, also praktisch sehr gut umzusetzen und hat einen sehr guten Effekt.
Und nun weiß ich aus meiner Abteilung, dass man da so Dokus machen kann und sich da auch quasi Leute reinholen, die für eine Community stehen, in dieser Community natürlich aufgrund ihrer Bekanntheit auch eine Reichweite haben und man das im Prinzip schon bei der Formatentwicklung, die Distribution mit diesen Tools schon mitdenken kann. Ist das bei euch auch so vorgesehen, quasi frühzeitig zu überlegen, welches dieser Tools kann man verwenden?
Genau, das ist quasi das Ideal, ne? Also wenn man als Formatentwickler in einem Konzept sitzt und sich überlegt, was möchte ich für ein Produkt machen, realisieren, dann ist es halt von Vorteil, wenn man schon die Kommunikation und die Distribution mitdenkt. Und da auch schon guckt, welche Player, digitalen Player gibt es denn da draußen? Wer hat auch Interesse an dem Thema? Wer kann mir vielleicht auch noch Impulse geben? Oder vielleicht kann ich ihm oder ihr noch Impulse geben? Wie können wir uns vernetzen? Und auf welcher Plattform kann das stattfinden? Und wie kann ich mit dem Kontakt quasi aufbauen? Und da gibt es ein paar ganz tolle Beispiele. Ich nenne mal eins, das ist Board Games von der Kulturunit bei uns. Das ist eine Folge mit, ja, also eine Serie mit 3 Folgen, 30 Minuten. Da geht es um das Kulturphänomen Brettspiel. Und da hat man sehr elegant sozusagen ja, Player aus der digitalen Welt, aus der Brettspielszene quasi gewinnen können und hat unter anderem YouTuber als Protagonisten in der Serie quasi eingebaut, die dann natürlich auch sehr dankbar, dass ihr Thema aufgegriffen wird, das Thema geteilt haben über ihre Zielgruppen. Und das ging auch noch weiter über Mikro-Nano-KreatorInnen sozusagen. Das hat sich dann so ein bisschen verästelt und war sehr lebendig und hat von selbst schon gelebt. Da war gar nicht mal so viel an Kommunikation zu leisten, weil man schon quasi den richtigen Partner von Anfang an Bord hatte.
Ja, aus Gründen war ich relativ nah an diesem Format. Und da ist tatsächlich der Plan, der in dem Konzept zugrunde liegt, auch sich die Community schon bei der Recherche reinzuholen, total gut aufgegangen. Du hast in der Recherche mit Leuten gesprochen, hast dann gemerkt, oh krass, die haben eine richtig gute Geschichte. Oh, die könnte man auch zum Protagonisten machen. Also es ist wirklich sehr natürlich gewachsen. Und ich glaube, dieses natürliche Wachstum, also jetzt nicht, oh, wir brauchen noch irgendjemand mit 4 Millionen, sondern wir brauchen irgendjemand, der das Thema stark macht, hat, glaube ich, im Long Run dafür gesorgt, dass es wirklich lange besprochen wurde, dass es wirklich auch wertig in der Community ankam und damit auch sein Reichweitenziel am Ende erreicht hat. Das fand ich auch ein wirklich beeindruckendes Beispiel an der Stelle.
Und da merkt man ja auch, dass diese ganzen Punkte, so Recherche, CreatorInnen-Einbindung, Social Seeding total eng miteinander verknüpft sind. Ja. Ja. Also bei Deutschland 3000, die genau. Machen das ja auch, dass die wissen, welches Thema sie sich als nächstes vorknüpfen wollen, aber wissen vielleicht noch gar nicht, welchen Aspekt. Und dann gehen die so in Facebook-Gruppen oder in irgendwie diesen Community of Interests rein und unterhalten sich mit den Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, die im digitalen Raum für dieses Thema stehen und finden raus, so was ist eigentlich gerade das Spannende daran, was bewegt die, worüber wird da diskutiert, finden darüber natürlich dann auch wieder ProtagonistInnen, die irgendwie spannende Geschichten zu erzählen haben, also genau wie du es gerade erzählt hast von Boardgames, die dann teilweise wieder eingeladen werden, die natürlich dann irgendwie, ohne dass sie es müssen, das ist halt auch mir ganz wichtig, die müssen das ja nicht machen, sondern wenn, dann müssen sie es wollen, aus eigenem Antrieb, dann natürlich auch wieder in ihren Kreisen irgendwie teilen, so in denen sie unterwegs sind. Hier, da habe ich ein Interview gegeben, schaut mal rein. Und das hilft uns natürlich dann auch wieder in den Bereichen halt auch wieder sichtbar zu sein.
Mhm. Und wenn ich ergänzen darf, ja. Stichwort Glaubwürdigkeit, ne? Die Währung des Öffentlich-Rechtlichen, das höchste Gut sozusagen. Und in dem Fall ist die Glaubwürdigkeit sehr, sehr hoch, ne? Weil wirklich dann der Creator, digitale Player, das ist sein Thema. Und wenn man das transportiert und das verquickt miteinander, dann ist es sehr, sehr authentisch. Und das macht was mit der Zielgruppe. Da muss man nämlich nicht mal viel erklären und überzeugen. Das ist einfach von alleine stehen, von sich aus schon überzeugend genug. Und da muss man nicht noch irgendwie quasi Anstrengungen machen. Von Geld reden wir sowieso nicht bei dem Thema. Aber sich nicht quasi verkünstelt an das Thema ranmachen, sondern das ist quasi von sich aus schon einstehend.
Wenn man jetzt so in die Recherche geht, was macht dann einen guten Creator aus? Also wir haben jetzt, oder eine gute Creatorin, wir haben ja schon gemerkt, es ist eben nicht nur die Reichweite, sondern es muss irgendwie ein Zusammenspiel aus verschiedenen Facetten sein. Also worauf sollte man achten?
Ja, ich würde sagen, es ist die Interaktion. Das ist ein Merkmal, dass der Creator quasi ein hohes Interesse hat, mit seiner Community zu interagieren, sich auseinanderzusetzen, für das Thema sich zu interessieren, dass er sehr offen ist auch für Kritik, dass er wirklich sehr ja, ausgewogen ist. Das ist uns natürlich auch wichtig als Medium. Da verfolgen wir dieselben Ziele und dass es auch klare Botschaften gibt, dass man wirklich eine klare Haltung hat und dass man zu dem Thema ja quasi klare Botschaften herausgeben kann, die Zielgruppe verstehen. Und das ist für uns in der Kommunikation natürlich auch wichtig, dass wir halt, wenn wir ein Thema aufgreifen, dass wir klar kommunizieren und dass es ausgewogen ist. Das würde ich sagen. Ich glaube, generell gibt es, was die die Qualität angeht von KreatorInnen quasi eine ganz hohe Vielfalt, eine ganz hohe Bandbreite. Das muss man sich im Einzelfall auch nochmal angucken, wer quasi für welches Thema sprechen kann, auch wer auch eine Affinität hat, wer auch quasi ein Thema transportieren kann. Es gibt KreatorInnen, die sehr stark sind im Videoschnitt, sage ich mal, die technisch sehr gute Sachen machen. Es gibt KreatorInnen, die rhetorisch sehr, sehr stark sind, die Themen sehr gut verbal rüberbringen können. Und da muss man auch drauf achten, dass es passt.
Wir haben, das fand ich auch im Prinzip die Erfahrung gemacht, das fand ich total spannend, dass auch je höher die Glaubwürdigkeit ist, desto besser ist die Person für uns im journalistischen Alltag, also sie bringt einen besseren Input rein. Es sorgt dann aber auch dafür, dass es noch besser geteilt wird. Also ich kann schon darauf achten, die Person braucht auch eine Reichweite. Wir brauchen uns da nichts vormachen, glaube ich. Wenn wir brauchen niemanden holen, der 12 Insta-Follower hat, dann kann es auch ich machen. Die habe ich auch. So, wenn sie aber eine gewisse Reichweite haben, geht es nicht darum, ob sie jetzt 20 oder 30.000 haben. Dann geht es darum, wow, passt das, matcht das und kommt da ein Mehrwert raus. Und da finde ich schon, dass man dann sieht, da kann der Plan echt gut aufgehen. Worauf achtet ihr noch bei Funk? Oder war das alles? Haben wir alles? Achtest du überhaupt auf irgendwas bei deiner Arbeit?
Nein, das würde zu weit gehen. Ich glaube tatsächlich, dass das meiste, was Sebastian schon gesagt hat, glaube ich, das Wichtigste ist die Glaubwürdigkeit. Mhm. Also, dass das einfach passt. Und da steckt ja ganz viel drin in Glaubwürdigkeit. Also passt das irgendwie thematisch? Merkt man auch, was du eben schon gesagt hast, dass dieser Mensch sich auch wirklich mit diesem Thema irgendwie auch kritisch auseinandersetzt und nicht nur, weil er irgendwie für irgendeine Firma Werbung macht und deswegen sich das Thema irgendwie angeheftet hat, ist plötzlich der Experte für im digitalen Raum, sondern das irgendwie auch kritisch hinterfragt. Und man merkt, dass RCS in seiner Community auch da in einem Diskurs ist. Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Also jetzt zurück auf Bubbles. Wenn die keine Geschichte zu erzählen gehabt hätten, dann hätten wir die nicht einladen brauchen, sondern nur, weil es eben eine bekannte Person ist, die da hinstellt und sagt, erzähl doch mal was, warum es dir schlecht ging in deiner Jugend. Das führt zu keinem Ziel. Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Und auch, dass wir journalistische Ansprüche in dem Moment haben und da kein, also deswegen reden wir ja von CreatorInnen und nicht von InfluencerInnen. Also wir wollen ja kein irgendwie Geld bezahlen dafür, dass Leute uns irgendwie in ihrer Community tragen und uns liken und uns teilen und wir quasi uns ein bisschen Reichweite kaufen, sondern das muss halt irgendwie inhaltlich irgendwie und auch so moralisch, ethisch und alles, was dazugehört, irgendwie passen. Und das sind, glaube ich, die wichtigsten Dinge. Und dann sind das ganz oft Kleinigkeiten, die es irgendwie ausmachen, oder nicht?
Du hast jetzt quasi noch den letzten großen Block eigentlich angesprochen, ich nenne es mal die roten Linien, ne? Also wo wollen wir bewusst nicht hin? Wo sagen wir, Leute, hier, das ist nicht, passt nicht? Welche Hürden gibt es, welche Risiken? Was sollen wir nicht tun?
Genau, also ein Stichpunkt hast du schon genannt, kein Geld für Likes ist die Formel. Ne? Da ist es wirklich so, dass es die rote Linie ist. Wir wollen nicht KreatorInnen bezahlen für Likes, für Content, für irgendwelche Zitate-Tafeln auf Insta oder so oder Videos. Was immer geht, das hatten wir auch schon als Beispiel gehabt, ist der Experte, ist vielleicht auch ein Sidekick, ein Co-Moderator. Da kann es auch eine Bezahlung geben, weil dann wird diejenige in der Rolle bezahlt, wie bei einem normalen Kollegen sozusagen. Das geht immer. Aber all das, was quasi im Netz stattfindet, das muss quasi unverbindlich, freiwillig quasi erzeugt werden. Da gibt es quasi keine Verbindlichkeit, keine Verträge, keine Bezahlung. Das ist, glaube ich, das Hauptding. Ansonsten muss man einfach darauf achten und recherchieren, dass man natürlich jemanden hat, der auf gesetzlichem Boden quasi bewegt, ne? Also der das Grundgesetz achtet und der hat nicht sich in die Extrem äußert, ob jetzt politisch oder der vielleicht sexistisch ist oder was auch immer. Aber ich glaube, das ist selbstverständlich.
Ich kann noch zwei konkrete Beispiele von uns nennen. Also wir haben jetzt zum einen ein junges Finanzformat namens Your Money auf TikTok. Und eine von der beiden Hosts ist Kati Katulka, unter dem Namen kennt man sie bei TikTok. Eine der erfolgreichsten TikTokerinnen Deutschlands mit einer Wahnsinns-Abonnentenzahl. Das klingt erstmal schön, Ausschlag geben, aber sie quasi zur Hostin zu machen, war nicht ihre enorme Reichweite, sondern zum einen, dass sie einfach ganz viel Erfahrung mitbringt beim Thema, wie mache ich gute TikTok-Videos. Also sie hat es ja bewiesen, dass sie das kann und das ist eine Expertise, die uns hier tatsächlich noch fehlte. Und dass sie ganz nah, also total authentisch ist, weil die ist genauso alt wie unsere Zielgruppe und hat genau die gleichen Probleme. Also die erfährt es gerade am eigenen Leib, was mache ich denn jetzt eigentlich mit meinem Geld? Also wenn ich aufs Girokonto lege, dann wird es weniger. Und wen frage ich jetzt? Mein Papa, mein Bankberater oder wie gehe ich denn jetzt damit um? Also eine maximale Authentizität hat Und dann muss es ja irgendwie auch passen. Und deswegen haben wir quasi am Ende gar nicht alleine entschieden, ob sie es wird, sondern wir hatten mehrere Hosts zur Auswahl und haben die tatsächlich in so Zielgruppentesting gegeben und haben die Leute mal gefragt, so, wem findet ihr am authentischsten und wem würdet ihr auch tatsächlich am ehesten zuhören, wenn jemand was über Geld und Finanzen so erzählt? Und so kam das dazu. Dass sie natürlich gleichzeitig immer eine hohe Followerschaft hat, ist irgendwie schön. Aber genau wie Sebastian schon gesagt hat, wir haben jetzt in dem Vertrag nicht drinstehen, du musst mindestens einmal pro Woche für uns Werbung machen, weil wir das gar nicht dürften. Und das soll auch nicht die Intention sein. Wenn sie das gut findet und auf ihrem TikTok-Kanal, keine Ahnung, was behind the scenes macht, wenn wir drehen oder so, kann sie das gerne machen, kann sie aber auch gerne lassen. Das ist dann ihr überlassen.
Ich finde, das ist eine wunderschöne Zusammenfassung. Wir machen es quasi nicht, wir holen uns einfach nicht die Kohle, also wir nehmen nicht das, so rum. Wir nehmen nicht das Geld und kaufen einfach nur Reichweite, sondern wir gucken, wo es passt. Und dann machen wir es quasi anders als die freie Wirtschaft. Wir machen es auf den öffentlich-rechtlichen Weg. Der ist immer ein bisschen schwieriger, aber nachhaltiger. Das ist ja auch was Schönes. Sebastian, helft dir auch jetzt mal so ganz intern gefragt, bei Recherchen, also wenn wir sagen, hey, wir machen was für die Community, kann man euch da auch ansprechen, quasi mal mit euch in Austausch kommen? Habt ihr Ideen? Habt ihr da schon Erfahrungen gemacht?
Jederzeit. Also das ist auch ein Wunsch oder auch eine Bitte für die, die das hören. Wir sind da sehr, sehr offen und auch wir selbst sind Lernende. Also wir haben das Wissen nicht gepachtet irgendwie. Wir sind da auch quasi eingestiegen vor einigen Monaten. Und wir, das sind Jan Krämer, das muss ich auch jetzt mal an der Stelle erwähnen, Jan Krämer von der Unternehmenskommunikation und Sandra Schüssel aus Multimedia, die sich auch mit dem Thema beschäftigen. Die Sandra auch mit digitaler Auffindbarkeit ist so ihr großes Thema, auch für die ARD. Und wir drei sind immer ansprechbar für das Thema. Wir haben auch auf Teams eine Gruppe in Teams, Creator-Einbindung heißt die. Da kann man auch aufgenommen werden. Das ist so eine Art Pool quasi, so ein Think Tank, wo man sich halt Impulse geben kann, was reinschmeißen kann, sein Thema, sein Format und wird da geholfen, sage ich mal. Wir haben natürlich auch den Leitfaden, der ist im HR-Intranet zu finden. Wenn man Creator eingibt, dann kommt man da drauf und das sind so die Anlaufstellen. Von daher.
Das ist natürlich jetzt vor allen Dingen für HR-Mitarbeitende. Wie ist das mit anderen KollegInnen aus anderen ARD-Anstalten? Dürften die sich
die auch mal nachfragen?
Im äußersten Fall könnten sie sich an uns wenden natürlich. Was wir noch machen möchten, ist noch perspektivisch in Planung. Wir bräuchten noch zum einen für interessierte KollegInnen außerhalb des HR, aber auch für CreatorInnen so eine Art digitales Klingelschild. Ne, dass wir da irgendwie eine Adresse haben, quasi für Leute, die mit uns zusammenarbeiten möchten. Das haben wir in der Form noch nicht. Das müssen wir noch auf Kanälen oder auf der HR-Website, wie auch immer, was Sinn macht, noch quasi installieren, damit wir für das Thema noch mehr Austausch kriegen.
Es ist noch einiges zu tun, aber ich finde es gut, dass wir anfangen. Das haben wir auch schon oft in diesem Podcast. Ne? Das ist so ein Grundgefühl. Gut, dass es losgeht. Wir haben noch einiges vor uns. Sebastian, vielen Dank, dass du da warst. Wer einen Leitfaden braucht, geht entweder ins HR-Intranet oder meldet sich an unsere Kommunikation. Beide werden helfen. So neben Speiseplan steht das, glaube ich, irgendwo. Und ansonsten, vielen Dank, dass ihr da wart.
Ich könnte jetzt noch eine Geschichte erzählen, um quasi den Kreis zu schließen vom Anfang. Wir fingen ja an mit Impfungen und Boostern.
Ach ja.
Und quasi wieder CreatorInnen und InfluencerInnen, Einbindung irgendwie mal wieder von der anderen Seite zu betrachten. Die Twins vom Weltweit Wohnzimmer wurden jetzt abermals vom Bundesgesundheitsministerium gefragt, ob sie nicht Werbung machen könnten für die Impfung. Für dieses Ärmel hoch, Hashtag Ärmel hoch Impfkampagne. Und natürlich können die als Privatperson, als Dennis und Benny Volta, können die quasi erstmal Werbung machen, für was sie wollen. Wir würden bei gewissen Dingen wahrscheinlich, wenn sie jetzt irgendwie für Kriegswaffen Werbung machen oder so, über unsere Verträge mit ihnen nachdenken, wenn wir sagen, okay, das passt jetzt nicht mehr zu uns. Und man kennt ja auch deren Einstellung, also auch in ihrem Podcast reden sie auch viel über private Sachen und halt auch übers Impfen. Und man kennt auch schon deren Einstellung dazu. Sie haben gerade jüngst einen sehr schönen Tweet gemacht zum Prävalenzfehler beim Thema Impfen, der sogar vom RKI retweetet wurde. Also man weiß schon, wofür die stehen. Das hat das Bundesgesundheitsministerium auch verstanden und gedacht, alles klar, die müssen wir mal ansprechen. Die haben auch eine hohe Reichweite in ihrer Zielgruppe. Das wäre gut, wenn die uns dahingehend unterstützen können. Und natürlich können die privat, sag ich mal, irgendwie machen, was sie wollen. Aber wir können das natürlich nicht mit unserem Kanal Weltweit Wohnzimmer machen, weil das ein Funkkanal ist und das Bundesgesundheitsministerium ist nun mal ein Ministerium mit einem Minister, der einer Partei zugehörig ist und so weiter und so fort. Und das lässt sich natürlich mit einem öffentlich-rechtlichen Auftrag 0,0 verknüpfen. Und da müssen wir klar sagen, können wir nicht. Ganz egal, wie wir da privat zu stehen oder nicht stehen, ist davon vollkommen unabhängig. Aber wir dürfen es an der Stelle eben nicht verknüpfen.
Corona war übrigens auch das beste Beispiel für Creator-Inneneinbindung in der ARD durch den Drosten-Podcast. Man holt sich einfach den klügsten Virologen Deutschlands,
das stimmt,
der dann eine Reichweite mitbringt. Das wusste er vorher auch nicht, aber ist gut aufgegangen. Der nicht vorhandene Plan, glaube ich. Ja, krass. Dankeschön.
Danke euch.
Vielen Dank.
Und falls ihr Fragen und Anmerkungen und Inspiration und Ideen zu diesem Podcast habt, geht mal ins HR-Intranet. Nein, schreibt uns an funk@hr.de.
So ist es.
Dankeschön und ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Funkkolleg Internet. Der HR-Podcast zum digitalen Wandel.